Radio 1. Nur für Erwachsene.
Radio 1 auch in diesem Jahr wieder das offizielle Berlinale Radio, was uns die Freude verschafft, dass uns hier Leute besuchen, die wichtige, eindrucksvolle Filme machen. Filme, die wir ihnen ans Herz legen wollen. Bei dem folgenden ist es besonders schön, weil der Kinostart ist gar nicht mehr so lange hin. Dann kann man diesen Film sehen, der sich mit einem Thema beschäftigt, das langsam im deutschen Bewusstsein endlich auftaucht. Es ist erstaunlich übrigens, dass dieser relativ kurze, aber doch auch sehr verbrecherische deutsche Kolonialgeschichte im Kino, in der Literatur ganz, ganz selten behandelt wird. Und das ändert sich jetzt. Ich denke, es wird sich nochmal ändern durch diesen Film, der übrigens einen grandiosen Titel hat, finde ich. Der vermessene Mensch. Besser kann man es überhaupt nicht ausdrücken. Dieser Film hat Premiere auf der Berlinale, ist der neue Film eines Mannes, der ohnehin mit seinen Werken uns immer wieder wichtige Themen vorsetzt, uns ins Nachdenken bringt. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe, finde ich, auch für das Kino. Freue mich sehr, dass er da ist. Er denkt natürlich an so einen Film wie Der Staat gegen Fritz Bauer oder Das schweigende Klassenzimmer, Lars Kraume. Hallo, willkommen.
Hallo Knut, hallo.
Und ich freue mich sehr, dass du eine deiner Hauptdarstellerin mitgebracht hast, die für uns natürlich eine Entdeckung ist, dort wo sie geboren wurde, in Namibia nicht. Da hat sie schon sehr viel gemacht, ist auch Produzentin übrigens, hat schon eine große Rolle gespielt im Kino von Namibia, aber jetzt zum ersten Mal im Ausland. Also now it's the beginning of an international career, I'm sure. It's great to have you here, thank you so much for coming. Girlie Charlene Jadama.
Yeah.
Good to
Thank
see you. Hello.
So Thank you for having me.
How is that experience now? This is the first international work. I just said you did some amazing work in Namibia, as far as I know, but this is the first international festival.
Yeah, obviously, from the perspective of obviously Europe, one could call it international because obviously the last films that I did didn't go as far as that. But the previous one obviously was in consideration for an Oscar and a Golden Globe last year. It's been great thus far. It's been a great reception in Germany. Yeah,
so I'm good. Also es ist klar, interessant, klar, es ist unsere Perspektive zu sagen, internationale Karriere jetzt, weil ihre letzte Arbeit, die sie ja gemacht hat, die war eingereicht für einen Oscar. Also insofern gab es da schon auch internationale Ausstrahlung. Aber klar, sie ist jetzt beim Festival und sie freut sich, dass sie dabei ist. Und Lars, wir sollten vielleicht erstmal beschreiben, was das für ein Kapitel ist. Interessanterweise basiert das Ganze auf dem Roman eines großartigen Autors, Uwe Timm. Zumindest ist es angelehnt. Morenga von 1978, schon mal verfilmt, 83, 84 von Egon Günther, von dem großen deutschen Regisseur. Und dann ist Ruhe. Viele, viele Jahrzehnte passiert nichts mehr mit diesem Thema des deutschen Rassismus, des deutschen Kolonialismus. Du erzählst es auf eine sehr zugängliche Weise. Vielleicht kannst du es kurz sagen, wer uns da auch hineinführt in das Thema.
Genau, also es geht um diese Zeit 1904 bis 1908 in Namibia, heute damals Deutsch-Südwestafrika, und aus der Sicht eines jungen Ethnologen, der eine fiktive Figur ist, im Zuge dieser Kolonialzeit dorthin reist, um eigentlich die Herero und Nama zu studieren, als Ethnologe sie kennenzulernen und zu erforschen, gerät er in diese Gräueltaten des Genozids und kann seiner Arbeit gar nicht richtig nachgehen, versucht es dennoch und muss sich entscheiden zwischen dem Konformismus für das Kaiserreich oder seiner eigenen Überzeugung.
Also der Alexander Hoffmann, so heißt er im Film, wird übrigens hervorragend gespielt von Leonard Schleicher, mit dem du ja schon im Klassenzimmer so gut gearbeitet hast. Und ich finde das eine wirklich schöne Entscheidung. Was ist ein junger Mann, der ist noch schwanken, der spürt, da stimmt auch was nicht mit diesen schwachsinnigen rassistischen Theorien, und er verändert sich ja leider im Verlauf des Films. Auch das ist ja eine alltägliche Beobachtung, dass Menschen ihre Ideale hinter sich lassen. Also es ist eine sehr menschliche Figur, aber auch eine sehr widersprüchliche.
Das ist so die archaische, dramatische Konstruktion, dass es hier um eben einen jungen Mann ohne richtig gefestigte Moral geht, der sich nicht zum Guten verändert. Das muss man sagen. Es ist eben so, es gibt aus dieser deutschen Kolonialzeit keine Helden, so wie es in der deutschen Geschichte sowieso, selbst wenn man einen findet, schwer ist mit den deutschen Helden und auch zu Recht schwer bleiben sollte, weil sie sind ja doch Symbolfiguren, und die dann sozusagen hervorzuheben durch so eine große Produktion, halte ich auch gar nicht für richtig. Die Mehrheit der Kolonialisten, Abenteurer, Kaufleute oder in diesem Fall Wissenschaftler, die dort waren, haben eben großes Unheil über die Kolonien gebracht.
Und dieser junge Mann, also am Anfang noch in Berlin, als er eben noch offen ist für alles, lernt er dann im Kesia kennen, und die wird gespielt von Girlie. Das ist eine sehr interessante junge Frau, die nach Berlin kommt für diese schrecklichen Völkerschauen, die es ja so gab, wo die Leute wirklich wie im Zirkus ausgestellt wurden aus Afrika. Aber sie ist eine Frau, die auch für ihn sehr offen ist. Und vielleicht kannst du sie ein bisschen schildern, Girlie, was das für eine sehr eindrucksvolle junge Frau ist, die auch Deutsch kann im Film. Maybe you can describe a little bit your character, because she's really impressive. She speaks German, by the way, and she's here in Berlin. And yeah, maybe you can describe this amazing woman.
Well, basically, Kazia Kambadhembe was in the film. She's basically the interpreter for the Herero delegation that comes to Berlin to meet with Kaiser Wilhelm. And then obviously through that process, she then obviously encounters or meets Alexander Hoffmann. They obviously spark a friendship. He has an interest because obviously from a scientific perspective, and then meeting Kazia, and she basically demystifies all these theories that they had about, am I allowed to say black people? Yeah. But I'm going to use that term. So obviously because of the fact that Kazia can speak German, she can count, she can do math, she can read in German, he obviously realized like, hey, but these theories that are written about these people is not true. So obviously because of that relationship, and for me, that particular Alexander Hoffmann, Kazia's relationship for me, kind of also, if we look at the context of where we are in terms of the conversation regarding the genocide, the reparations, etc., I feel him, the answers for me are in the movie, because he changed his theory because he met this person. Okay. And that stemmed from getting to know the other culture, the other person, the other race, the other tradition, and also what makes these people tick. So for me, that is kind of the answer for me with regard to all of this. It's like, can we all just come to the table, have a conversation, and even have these uncomfortable conversations? And then sometimes also we can agree to disagree, but at least I understand where you're coming from and you understand where I'm coming from.
Great. Also, sie hat sehr schön beschrieben, was das für eine Frau ist. Sie ist als Dolmetscherin. Sie kommt eben auch nach Deutschland. Sie hofft ja auch in Berlin den Kaiser zu treffen. Das ist auch das Ziel dieser Delegation. Und in diesem Zusammenhang lernt sie dann eben auch Alexander kennen, der durch die Begegnung mit ihr, und das ist wirklich eine Kernaussage mit auch des Films, überhaupt erstmal versteht, dass diese ganzen Theorien irgendwie auch vollkommen unsinnig sind. Also es bricht dann auch etwas zusammen von dem, was er im Kopf so hatte an rassistischen Theorien. Das ändert sich durch das Gespräch, durch die direkte Begegnung mit ihr. Und das findet eben Girlie ganz wichtig, auch für diesen ganzen Film, das zu erklären, dass eben durch die Begegnung vielleicht es auch Streit gibt. Das heißt überhaupt nicht, wenn man gemeinsam jetzt redet über all das, dass man immer Einigkeit erzielt, aber man lernt sich kennen. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, solche Dinge zu überwinden. Also all die Vorurteile und die unsinnigen Theorien, die es gibt. Und das ist, finde ich, sehr schön beschrieben, was diesen Film betrifft. Jetzt ist sie eine ganz wichtige Figur, die Kezia, das ist völlig klar im Film, aber sie ist nicht die Hauptfigur. Die Hauptfigur ist, und ich sage das Wort auch jetzt mal ganz ungeschützt, ein Täter. Und er steht auf der Täterseite. Warum hast du diese Perspektive gewählt?
Ja, es war gar nicht von Anfang an so, aber als wir eben, wie du schon richtig sagtest, anfingen zu arbeiten mit Uwe Timm und seinem Roman Morenga, haben wir uns dann von da aus aber wegentwickelt und haben ihm gesagt, okay, wir müssen noch deutlicher tatsächlich in diese Täterperspektive gehen, auch weil es eben nicht mehr, also weil es heutzutage eben so ist, dieses Land Namibia und die verschiedenen Gruppen, die dort ihre Aufstände oder ihre Freiheitskämpfe geführt haben, haben fantastische Helden hervorgebracht. Aber diese Geschichten zu erzählen fürs Kino wäre natürlich tatsächlich im besten Sinne kulturelle Aneignung gewesen. Das müssen irgendwann Herero und Nama-Regisseure machen. Wenn wir von unserer Geschichte erzählen als deutsche Filmemacher, dann muss es schon auch meiner Meinung nach aus unserer Perspektive erstmal erzählt werden. Und deshalb bleibt nur die Täterperspektive, wie ich schon sagte. Selbst wenn man einen heldenhaften Deutschen findet, würde der als Symbol dann eine White Savior-Figur sein, die wir nicht erzählen wollten und die auch eben falsch ist. Es gibt da keine Helden.
What do you think about that perspective? You're talking about perspective that is a German perpetrator. He's in the center of this movie and we see everything with his eyes. What do you think about this kind of storytelling?
Well, I think from a storyteller's perspective, you always choose whose POV do you tell the story from. That's the standard of filmmaking. You choose to tell a story from one side or the other side. But obviously in this context, I understand because Lars and I had the conversation and he always said, I can't tell the story from the Herero Nama's perspective because that would be, he always said, it would be cultural appropriation and he didn't want to do that. So he said, the only thing that I can do is tell the story from the perspective of this German ethnologist. And that's what he did. So for me also, I always feel that Alexander Hoffman's role is, obviously in the long run, at the end of the story, we see his moral decay and him becoming what he didn't want to become, you know, in the process. But in the long run, overall, for me, I feel that it was obviously a great narrative in terms of trying to drive the story. Because for me also, I see him as being almost like a fly. In the wall, on the wall, seeing what is playing out. So that works for me in terms of a perspective, because I don't think it would have been a great idea for us to do it any other way, versus obviously, because if you're looking at it, it's a German filmmaker, so obviously also it wouldn't be right for him to tell from that perspective. And those are the decisions that he made, and we actually discussed that very thorough, also where we said we don't want a white man savior mentality at the end of the day, because obviously the first draft was a different narrative, a different story. But I am proud of what we've created, all of us, and I can't wait for the world to see what we've created.
Also sie stimmt Lars vollkommen zu und sagt genau, sie hätten auch darüber gesprochen, immer mal wieder über diese Perspektiven. Das ist eine Entscheidung, die man fällen muss, man einen Film macht. Nicht. Also aus wessen Sicht erzählt man das Ganze, und sie findet das völlig in Ordnung, dass eben bei einem deutschen Film so ein deutscher Charakter im Mittelpunkt steht, der ja wie so eine Fliege an der Wand ist, der alles beobachtet. Genau. Und wir sehen ja mit seinen Augen, nebenbei bemerkt, eben auch alles, was da passiert. Und sie findet das eine völlig richtige Entscheidung, um natürlich auch uns verständlich zu machen, was damals geschehen ist. Und er entwickelt sich im Verlauf des Films, er verändert sich auch. Das gibt durchaus eine ganz harte Veränderung auch in diesem Charakter. Aber grundsätzlich findet sie so eine Entscheidung dann völlig in Ordnung, weil sie ihm nicht das will, was ja auch gerade Lars gesagt hat, diesen White Savior, der weiße Retter, der kommt und alles verändert.
Und lass mich noch eine Sache dazu sagen, man hätte natürlich auch überlegen können, beide Perspektiven durch den Film durchzuziehen. Girlie hat auf eine Art auch ein Drehbuch, sie hat auch ein Drehbuchberater-Credit und sie war wichtig für die Beratung. Aber wenn man diesen Film, diese Geschichte, das, was die Deutschen da angerichtet haben, aus beiden Perspektiven erzählt, dann kommt man in eine andere Falle, nämlich in die der Exploitation, der Gewalt im Kino. Und ich wollte unbedingt nicht so wenig Gewalt im Film haben wie möglich, aber auch so viel wie nötig, um auch von den Gräuel zu erzählen. Aber erzählt man Kezias Leidensweg aus dieser Sicht, dann muss man sagen, ist der Film ein Horrorfilm.
Wir reden auch gleich weiter über Der vermessene Mensch. Also dieser Titel doppeldeutig. Zum einen sind es eben ständig diese unwissenschaftlichen Vermessungen der Schädel, wo der Mensch zum Objekt wird, zum reinen Objekt. Und zum anderen ist es auch der anmaßende Mensch. Der Mensch, der sich anmaßt, einen anderen zu beurteilen. Gleich geht's weiter. Der vermessene Mensch ist der neue Film von Lars Kraume hier bei der Berlinale, die große Premiere. Es gibt auch ein paar Vorstellungen und dann Kinostart am 23. März. Dann ist dieser Film zu sehen. Bei uns ist Lars Kraume zusammen mit einer seiner Hauptdarstellerin, mit Girlie Charlene Jalsama. Und ich habe ja schon einiges mit euch jetzt bereden können. Wir haben noch nicht gesprochen tatsächlich über den Leidensweg von ihrer Figur, also von Kezia. Das hast du schon angedeutet, Lars, dass sie fährt wieder zurück. Er sucht sie auch bei diesen merkwürdigen Expeditionen, die auch Feldzüge sind und sind. Er sucht sie immer. Also es gibt ein großes Sehnsuchtsmotiv, was den Film ja auch antreibt, auch wieder menschlich macht. Denn man kann ja keine Theorie verfilmen.
Ja, es gibt diese Zweiteilung erstmal im Film. Der erste Teil spielt in Berlin. Herrero und Nama waren zu Besuch 1896 bei einer Völkerschau, so hieß es damals, des Kaisers. In Wahrheit ein Menschenzoo, der sozusagen andere Kulturen ausstellte. Bei dieser Gelegenheit lernt der Phrenologe, also der Schädelvermesser, das war eben Stand der Wissenschaft in dieser Rasseforschung, Alexander Hoffmann, sie kennen. Dann fährt sie wieder zurück nach Namibia. Der Aufstand der Herero bricht aus und im Zuge wird dann sehr gewaltsam, sehr brutal niedergeschlagen. Und im Zuge dieses Expeditionskorps, dieser Schutztruppen, Soldaten, die dorthin geschickt werden, wird eben ein Ethnologe oder zwei sind eigentlich mitgeschickt und sollen quasi weitere Untersuchungen dort vor Ort vornehmen, können das dann aber gar nicht, weil es so brutal ist, was ihnen da begegnet. Und du wolltest aber jetzt auf den Bogen von Kezia kommen, genau. Also Hoffmann, der junge Ethnologe, den treibt nicht nur seine Wissenschaft, den treibt auch die Frage, wer er als Mensch werden kann, wer er eigentlich ist, er hat eine gewisse Vorstellung davon, was Besonderes im Leben sein zu wollen. Und er wird auch von einer etwas irritierenden, aber auch fehlgeleiteten romantischen Idee der Zeit geleitet. Er denkt in Kezia vielleicht eine Frau gefunden zu haben und in einer Art von Liebe zu verspüren, die von ihr an keiner Stelle erwidert wird. Das war zum Beispiel ein ganz wichtiger Teil von Girlie, die gesagt hat, in dem Moment, wo die Gewalttaten ausbrachen, und das taten sie im Grunde auch schon 20 Jahre vor diesem Aufstand, gibt es von Herero-Frauen zu deutschen Männern keine Art von Liebesbeziehung. Es gibt systematische Vergewaltigungen und es gibt Unterdrückung und Gewalt und so, aber, und es gibt Angst, aber es gibt keine romantischen Gefühle. Und das zum Beispiel ist auch ganz interessant, wie der Film damit spielt, dass man erwartet, dass er sie irgendwie retten wird und auch erwartet, dass die Liebe irgendwie erwidert würde. Aber Girlie eben ganz klar gesagt hat, also das spiele ich nicht, und ich ihr natürlich auch wahnsinnig dankbar dafür war, dass sie gesagt hat, so so können wir es nicht machen.
Yeah, this was a great explanation why this is not a love story, of course. But I really would like to know, you know, German people just begin to think about what happened at the time. So it's really like a new topic in a way. And not perfectly new, but it is quite new. So what about Namibia? Are people aware of everything, of this part of their own history?
From my perspective, obviously the descendants that were that lost people, they are privy about the story. They know about what transpired. But obviously, in the context of if we look at it from education, I'm not sure how much of that is being taught to the younger generation. Obviously, also from my own personal perspective, I didn't know how my family fit into the genocide story until loss costed me in the story. And then I was sparked to find out about my own history. And that's where I found out by asking the questions that my great-great-grandmother was a prisoner at the Altafesta concentration camp. And my great-grandmother was conceived there. So that obviously means that my great-great-grandmother was raped, you know, and then my great-great-grandmother was born in 1909. So for me, from a family perspective, they didn't talk about it. And I understand why people don't talk about it, because it was traumatic. Because even my grandmother didn't want to own up to the fact that her grandmother was Mosoli raped. Or do you understand what I mean? So I think it's a question of trauma. That is why we don't talk about it, because it's such a difficult thing. And then also, if we stand back a couple of years back from those that survived the genocide, obviously for them, it was a question of survival. So we don't want to talk about it. Because even if I look in the context of my family, my great-grandmother then being this half black, half German child, and also at the time the kids were being killed out. So that's something she had to flee to go to this farm where it was safe for them to live. So then obviously after that, you try and forget about that because it's too traumatic. You don't talk about it because also, do you want to be associated with something so traumatic? Do you want to be associated with the fact that, or even owning up to the fact that I'm a byproduct of rape? Because that's what dawned on me when I found this out. I realized, like, if it wasn't for her, my great-grandmother wouldn't be there. My grandmother wouldn't be there. My mother wouldn't be there. I wouldn't be there. And that's also where my name comes from, which means, in Oshiherero, it's Omuhoko, my traditional name, because we get English names and then we get traditional names as well. So one of my names, I'm basically named after my grandmother, and her name is Kawyanda, which means basically the full sentence in Oshiherero is Omuhoko Kawyanda, which means the family will never die out.
Family will never die out.
Because she was also an only child, you know? The one that was born in 1909. So then that name got passed on. Yeah. So I think, I hope I've answered your question.
Yeah, of course. Yeah. You did. Let me try to translate it. Also, yeah. Ich habe ihn gefragt, wie weit überhaupt das in Namibia präsent ist bei den Menschen. Und da hat sie gesagt, das ist schon so, dass klar Menschen, die Vorfahren haben, die umgebracht wurden, also die den Genozid getötet wurden, die wissen das und die haben das auch im Bewusstsein. Aber insgesamt, sagt sie, auch in der Schule und so, hat sie nicht das Gefühl, dass die Leute sehr, sehr viel darüber wissen. Und es hat auch damit zu tun, dass es verdrängt wird, weil es eben ein schreckliches Trauma ist. Und das hat sie auch für ihre eigene Familie gerade gesagt. Man hat darüber nicht gesprochen. Und erst als dieses Projekt zu ihr kam, hat sie angefangen, dann auch mal zu fragen, was ist eigentlich geschehen in unserer eigenen Familie? Und dann kam diese schreckliche Geschichte heraus, dass ihre Urgroßmutter im Konzentrationslager war. Auch davon erzählte der Film, von diesen Konzentrationslagern, dass sie vergewaltigt wurde. Und dass man darüber nicht gesprochen hat in der Familie, hat noch damit zu tun, dass ja sozusagen die Existenz auch dieses Zweiges, dieses weiblichen Zweiges, auf diese Vergewaltigung zurückgeht. Also man sozusagen auch eine halbe andere Identität hat. Und das ist natürlich für so eine Familie eine schreckliche Vorstellung, da überhaupt zu sprechen. Und sie hat es auch gemacht und sie hat auch gesagt, der traditionelle Name wäre eben die Familie, ich habe es ja nochmal nachgefragt, die nicht ausstirbt. Aber das ist ein Teil der eigenen Geschichte, Teil eines großen Traumas, das auf den Menschen dort lastet. Und das bringt mich natürlich noch zu einer wichtigen Frage. Lars, dieser Film ist erstmal für uns gemacht, das ist ganz offensichtlich. Und er bringt uns diese Geschichte nahe, eben auch über einen sympathischen Helden, muss man ja einfach mal sagen. Das ist ein sympathischer junger Mann, für den man hofft, dass er irgendwie bis zum Schluss vielleicht sein Gewissen bewahrt. Aber kann man den Film auch in Namibia zeigen? Also er muss ja so die Menschen irgendwie auch.
Also für uns war ganz wichtig, die ganze Zeit beim Machen, das hat es auch nicht gerade leichter gemacht, wie können wir den fertigen Film auch den den Opfern dieses Genozids hinterher zeigen. Und wir haben dann, bevor der Schnitt ganz fertig war, sind wir zurückgefahren nach Windhoek und haben im Kino dort in 3 Screenings mit verschiedenen Repräsentanten der verschiedenen Opfergruppen den Film geschaut und haben ihre Meinung gefragt. Auch natürlich Leute, die in ihren Communities ein gewisses Gewicht haben und zum Beispiel den Nachfahren den Nachfahren Maharero, die dort waren. Und die haben uns gesagt, der Film ist wichtig und gut, so wie ihr ihn gemacht habt. Und es waren sehr emotionale Screenings, aber für die war das ein wichtiger Film. Und wir fahren jetzt nochmal auch nach der Berlinale, bevor er in Deutschland startet, machen wir eine Roadshow durch Namibia, weil die kleineren Communities haben gar keine Kinos. Und wir machen mit Open Air, Beamer und Leinwand, zeigen wir in kleineren Communities den Film und kommen da ins Gespräch.
Was ich noch hinzufügen möchte, das ist ein Film, was für dich nicht untypisch ist, der wirklich fürs große Kino gemacht ist. Also es sind große, eindrucksvolle Bilder, sehr liebevoll ausgestattet. Es ist eine auch interessante, optisch interessante Zeit. Und trotzdem finde ich es wichtig und auch gut, dass sich sozusagen dieses Dekor, auch das Abenteuerliche, niemals vor die menschliche und politische Tragödie stellt. Das ist Bestandteil natürlich, das zu verstehen. Aber im Mittelpunkt steht immer diese erschütternde Geschichte. Der vermessene Mensch läuft und zwar noch zweimal am Donnerstag um 22 Uhr, also morgen, und dann im Kino International mit Audiodeskription, auch nicht unwichtig. Und am Freitag um 9.30 Uhr in der riesigen Verdi Music Hall und der Kinostart, wie gesagt, am 23. März, dann deutschlandweit zu sehen, der vermessene Mensch. Lars and Girlie Charlene, thank you so much. It was a great pleasure and an honor to have you here. Thank you so much.
Thank you so much for having us.
Thank you, Knut.